Also es kann jetzt hier im Stuhl diese kleine Schraube sein, die gesichert wurde, dass sie nicht rausfällt. Wir haben einen Uhrenhersteller, der unsere Produkte verwendet. Schiffsschrauben, wie du gesagt hast, verschiedene Pumpen oder irgendwelche Tanks, die von innen beschichtet werden. Geklebt werden muss immer überall.
Ihr seid auf jedem Kontinent vertreten und ihr habt 12 Niederlassungen in Summe.
Also wir machen mittlerweile mehr als 50% unseres Umsatzes nicht in Deutschland.
Krass.
Mittelstars, der Mittelstands- und Unternehmer-Podcast. Ehrlich, direkt und ungefiltert. Von und mit Markus Seidel.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mittelstars. Mein Name ist Markus Seidel und heute zu Gast ist die Ann-Kathrin Weidling von der Firma Vicon und damit jemanden, der in dem Bereich Industrieunternehmen zu Hause ist. Das ist insofern spannend, als dass sie, und da muss ich ablesen, Kleb- und Dichtstoffe, Öle, Epoxidharze und Hochleistungsmontagepasten herstellen, dazu auch noch Werkzeuge. Und sie erzählt uns, wo man die überall einsetzen kann, wie man damit 70 Millionen Umsatz machen kann, über 400 Mitarbeiter beschäftigt und warum Barbie ohne sie keine Haare auf dem Kopf hätte. Ich bin gespannt auf diesen Podcast. Herzlich willkommen, Ann-Kathrin.
Hi, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, sehr, sehr gerne. Kannst du ganz kurz was zu dir sagen?
Ja, ich bin eigentlich Anka. So nennen mich zumindest meine Freunde und auch fast alle in der Firma. Nur meine Eltern sagen Ann-Kathrin. Okay. Ich komme aus Münster, bin 30 Jahre alt. Ich bin gar nicht mehr 30 Jahre alt.
Du bist gar nicht mehr 30. Also du bist 31 Jahre alt.
Nee, ich bin schon 32 Jahre alt. Ich bin vor 2 Jahren stehen geblieben. Also ich bin 32 Jahre alt, da haben wir es. Und ich bin bei uns in der Firma seit 6 Jahren Geschäftsführerin und seit 2 Jahren Mitgesellschafterin.
Cool.
Wir kommen aus Münster, wir sind ein Familienunternehmen, ich bin in der 4. Generation und du hast es eben schon schön kurz gefasst. Wir machen Kleb- und Dichtstoffe und aber auch Werkzeuge. Zu den Klebstoffen zählen Sekundenkleber, Schraubensicherung, ich erkläre es mal einfach, damit das auch jeder versteht, aber auch eben Montagepasten, Epoxidharze und ganz viele technische Sprays. Okay. Weil alles, was man klebt, muss man irgendwie reinigen. Und dann gibt es aber auch noch die Werkzeuge dazu. Das sind nicht Werkzeuge, wie man sich das eigentlich vorstellt, sondern das sind Kabelwerkzeuge. Also das sind Abisolierwerkzeuge und Entmantler.
Für Elektriker vor allem?
Genau. Ja.
Okay.
Ja.
Also das, was diese kleinen Kunststoffwerkzeuge, wo ich immer so staune, der macht so um das Kabel rum, auf einmal hat er alle drei Phasen freigelegt, alle drei Drähte. Das macht.
Genau.
Ah, okay, alles klar, alles klar.
Und wir haben unseren Hauptsitz in Münster, in Deutschland. Sind da über 200 Mitarbeitende, aber sind auch in der ganzen Welt unterwegs. Also wir haben jetzt seit letztem Jahr auf jedem Kontinent einen eigenen Standort.
Krass.
Der letzte war in Australien und da sind auch nochmal so über 200 Menschen beschäftigt. Also wir kommen auf etwas über 400 Mitarbeitende.
Das ist echt Wahnsinn, vor allem weil hier auch viele Mittelständler sitzen, die den Sprung ins Ausland gefühlt nicht wagen. Das scheint ihr ein bisschen anders gemacht zu haben, aber da kommen wir später drauf zu sprechen. Wir fangen mal ganz vorne an beim Urschleim quasi. 4. Generation heißt, dein Uropa hat gegründet.
Korrekt.
Was hat er gegründet?
Es war ein klassisches Nachkriegszeitunternehmen.
Ja.
Ein Werkzeughandel war das. Also da waren es eben Werkzeuge, wie man sich das jetzt vorstellen würde, für einen Garten, für die eigene...
Hammer, Schaufel, Sichel,
genau,
whatever.
Ja, sowas, ja.
Dann kam der Vater hinterher, der Opa hinterher.
Genau. Mein Opa ist dann irgendwann mit eingestiegen und der war derjenige, der das Produktsortiment zu dem gemacht hat, wie es heute ist. Also der ist Kaufmann durch und durch gewesen, auch Vertriebler und der hat irgendwann die Klebstoffe aus den USA mit nach Deutschland gebracht als Handelsvertretung und hat dann eben die Chemieprodukte in Deutschland aufgebaut. Irgendwann kamen dann die Werkzeuge noch mit dazu. Da war es auch so, dass das war dann nach den Klebstoffen schon, da ist der Erfinder von den Kabelmessern auf ihn zugekommen und hat gesagt, ey, kannst du mir helfen? Ich kann das Produkt entwickeln und ich habe hier was und ich glaube, das ist cool, aber du kannst verkaufen. Kannst du das groß machen mit mir zusammen? Und dann haben sie da irgendwann gemeinsam die Produktion aufgebaut.
Das erinnert mich so ein klein bisschen auch an die Ennings-Story. Ich hatte den Pierre Ledermann hier. Auch da war ja der Start gar nicht, dass sie selber was produziert haben, sondern dass sie eigentlich ein gutes Produkt im Ausland entdeckt haben und das quasi hier etabliert haben. So war das auch. Das heißt, der Opa hat quasi die Produktpalette erweitert. Der hat einmal jemanden gehabt, der Werkzeuge, sehr gutes Abisolierwerkzeug und Co. herstellen konnte und die Messer und alles. Den hat er mitgenommen und hat zum Schluss das Sortiment mit aufgenommen. Aber eben auch Klebstoffe, Dichtstoffe aus den USA. Und das war der Start. Das heißt, ihr habt hier gar nicht selber eine Fabrik gehabt und produziert.
Nee.
Das ist überhaupt.
Also ich sag mal, bei der Chemie war es wirklich komplett über Partner, durch Handelsvertretungen alles eingekauft. Bei den Werkzeugen war es dann so, dass die gemeinsam die Produktion aufgebaut haben.
Okay.
Ja.
Und dann kam irgendwann dein Papa dazu?
Genau.
Der steht, glaube ich, so stark für Internationalisierung auch, oder? Der wollte unbedingt ins Ausland.
Der ist jetzt, glaube ich, auch seit über 35 Jahren mit bei uns im Unternehmen dabei. Und der ist so, der das Unternehmen international gemacht hat. Also wir waren vorher schon, hatten wir Kunden, die wir beliefert haben im Ausland. Mhm. Also da war mein Opa auch schon viel unterwegs und hat viel gemacht. Aber er war derjenige, der vor 21 Jahren unseren Standort in Dubai gegründet hat. Und
das war der erste im Ausland?
Genau. Dubai war unsere erste, wir sagen Niederlassung dazu, unsere erste Niederlassung.
Warum, also aus heutiger Sicht hätte ich gesagt, ach krass, ihr wollt Steuern sparen. Das war ja vor 21 Jahren noch gar kein Thema. Warum geht man zuerst nach Dubai?
Ja, also ich könnte tatsächlich gar nicht in Dubai leben, aber ja, mein Papa war irgendwann mal da. Das war auch schon, das muss jetzt so 30 Jahre her gewesen sein oder irgendwie so. Da war ich noch ganz klein und er hat da ein sehr, sehr großes Potenzial gesehen und hat dann gesagt, boah, ich kann mir gut vorstellen, dass wir den nächsten Schritt gehen von der Firma, dass wir uns internationalisieren, dass wir einen Standort im Ausland eröffnen. Und er wollte das gerne in Dubai machen, hat das meinem Opa vorgestellt. Hm. Mein Opa fand es nicht cool.
Okay.
Er hat dann gesagt, okay, du darfst alles machen, was du willst. Du darfst in der Welt rumfliegen, du darfst so viel reisen, wie du willst. Aber du wohnst in Münster und du bist hier bei uns im Unternehmen.
Ah, dein Vater wollte direkt nach Dubai ziehen?
Genau, mein Vater, die waren irgendwie schon davor, Kindergärten zu suchen für mich und meine Schwester. Und
da muss man sagen, vor 21 Jahren sah es ja nochmal ganz anders aus als heute. Da war ja wirklich viel Wüste, noch deutlich weniger Gebäude. Aber dein Vater hat wirklich diese Vision dort mitgetragen, dass da in diesem Maße gebaut wird, dass da investiert wird. Der hat gesagt, das ist unser Markt, wir funktionieren auf allen Baustellen der Welt. Hier in Dubai, das ist das Ding.
Ja, ja, nicht unbedingt Baustellen, aber in allen Industrien der Welt funktionieren wir und das auch in jedem Land der Welt. Irgendwie hat er sich Dubai rausgepickt und durfte da nicht gehen, war dann lange Jahre nicht in Dubai und irgendwann ist er wieder hin, also vor über 21 Jahren. Und hat gemerkt, boah, hier passiert richtig was und hier möchte ich sein. Und weil wir da schon älter waren, also wir sind meine Schwester und ich, zur Schule gegangen sind und so weiter, wollten sie nicht. Und es ging auch nicht, weil mein Opa, glaube ich, gar nicht mehr im Unternehmen war. Und also mein Vater musste in Deutschland bleiben, aber dafür ist dann ein Außendienstmitarbeiter von uns aus Hamburg nach Dubai gezogen. Und der lebt jetzt seit 21 Jahren mit seiner Familie zusammen in Dubai.
Der lebt den Traum deines Vaters. Der ist dann einfach nach Dubai gezogen. Der bis heute, der macht für euch einen Außendienst in Dubai und ihr seid ein absolut anerkanntes Unternehmen dort.
Also das ist unsere größte Niederlassung. Liegt natürlich auch dran, dass es die älteste ist. Ja. Aber wir haben da ein Team von knapp 30 Mitarbeitenden. Mhm. Und er managt das sehr, sehr erfolgreich, ja.
Okay. So, jetzt habt ihr also eure Produktpalette. Wie gesagt, Hochleistungsmontagekleber, Schraubenfixierspray und so. Also alles irgendwie so chemotechnisch, sagtest du, glaube ich. Ne? So heißt das, glaube ich, ist der Fachbegriff dafür. Das heißt, ihr macht jetzt keine Farben oder sowas, sondern es sind wirklich Dinge, die im Alltag, damit Türen nicht mehr quietschen, damit Schrauben, die man reindreht, länger dort drin sind. Auch so Coatings im Sinne von Schiffsschraubenbeschichtung oder sowas. Ja. Also auch das sind alles so Beispiele, wo eure Chemieprodukte auch angewendet werden. Ja. Das ist so das Thema. Also es ist schon spezial, es kauft nicht der Maler im Regelfall, sondern es sind Industrieunternehmen, die eure Kunden sind.
Ja, genau. Es sind Industrieunternehmen oder es sind eben technische Händler, die dann Industriekunden haben. Aber eigentlich sind unsere Produkte in der Industrie aufgehoben. Aber es gibt natürlich auch Heimwerker und Hobbytüftler, die unsere Produkte verwenden können. Mhm. Ich muss aber auch ehrlich zugeben, ich bin technisch nicht ganz begabt. Also ich schaffe es nicht mal mehr, eine Lampe gescheit aufzuhängen. Deswegen bin ich bei den einzelnen Produktdetails auch gar nicht so zu Hause.
Auf keinen Fall.
Aber es ist eben... Also wenn man, ich habe auch schon viele Industrieunternehmen von innen gesehen und viele Anwendungen mitgesehen und da gibt es eben von bis. Also es kann jetzt hier im Stuhl diese kleine Schraube sein, die gesichert wurde, dass sie nicht rausfällt. Wir haben einen Uhrenhersteller, der unsere Produkte verwendet. Ah. Also es sind dann teilweise ganz, ganz kleine Anwendungen, ganz filigran.
Also aber Feinmechanik kann, ganz viel.
Genau, ja. Aber zum Beispiel auch Wimpern, wenn du deine Wimpern verlängern lassen wollen würdest und künstliche Wimpern dir irgendwann mal aufkleben möchtest.
Das ist eins meiner Life Goals.
Dann machen wir auch Wimpernkleber. Also das sind so ganz viele kleine Dinge, die verklebt werden, da wird man niemals drauf kommen. Und dann aber auch ganz viele große Dinge. Also wir haben vor einigen Jahren eine Anwendung gehabt in Peru. Ja. Also ich glaube, es war Peru. Über 3000 Meter Höhe, da wurde ein Teil einer Pipeline freigelegt und die war porös und musste repariert werden. Und da haben wir dann wirklich einen Teil der Pipeline beschichtet mit unseren Produkten. Oder Schiffsschrauben, wie du gesagt hast, verschiedene Pumpen oder irgendwelche Tanks, die von innen beschichtet werden.
Erzähl mal bitte noch von Barbies Haaren. Ja. Und von dem Seepferdchen.
Früher gab es die Anwendung, ich bin mir nicht sicher, ob wir die heute noch haben, in Indonesien, da wurden die Haare von einer Barbie-Puppe auf den Kopf geklebt. Also
und
theoretisch hatte
Klebstoff.
Jeder schon mal, also zumindest jedes Mädchen in Deutschland oder so, schon mal unsere Klebstoffe irgendwie in der Hand. Ja.
Werbung.
Kennst du das? Dein Arbeitstag startet und bevor du überhaupt einen Kaffee in der Hand hast, wirst du von Zahlen, Reports, Freigaben und Rückfragen überrollt. Alles wichtig, alles dringend. Aber es geht auch anders, mit Sage Intacct. Die cloudbasierte Finanzmanagementlösung unterstützt seit Jahren erfolgreiche Unternehmen dabei, ihre Finanzen schneller, transparenter und intelligenter zu steuern. Mit Echtzeit-Insights, Automatisierung und ganz neu mit Sage Copilot, dem KI-Assistenten von Sage. Der Copilot fasst dir die wichtigsten Kennzahlen des Tages zusammen. Unterstützt bei wiederkehrenden Aufgaben, erstellt Auswertungen und hilft sogar beim Formulieren von Nachrichten oder Erinnerungen. Du entscheidest nur noch über Tonfall und Feinschliff. So startest du mit einem klaren Kopf und kannst dich auf Wachstum, Strategie und echten Impact konzentrieren. Und wenn du Sage Intacct selbst einmal ausprobieren möchtest, gibt es für alle Mittelstars, Hörerinnen und die Hörer ein exklusives Angebot. Du erhältst 20% Rabatt auf die ersten 12 Monate für die cloudbasierte Finanzmanagementlösung Sage Intacct inklusive Sage Copilot. Ideal, um die Kombination aus modernem Finanzmanagement und KI-Unterstützung direkt im eigenen Arbeitsalltag zu erleben. Neugierig geworden? Dann probier es einfach aus. Alle Informationen findest du unter sage.com/mittelstars, sage.com/mittelstars. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zum Podcast.
Werbung Ende.
Das ist schon saucool. Und mit den Seepferdchen, wie war das? Abdichtung, Fenster?
Genau, da ist ich glaube, das war auch in Dubai, irgendwie unter Wasserfenster. Mhm. Und da haben Seepferdchen die Dichtung von außen aufgefuttert, weil die irgendwie, das war halt so eine Silikondichtung. Und da wurde nach einer Lösung gesucht. Und das ist das, was wir machen, dass wenn es Probleme gibt, dann versuchen wir mit unseren Produkten die beste Lösung zu finden. Und da war es dann einer unserer Repair-Sticks, der geholfen hat. Und damit haben wir dann das Fenster abgedichtet. Und den mochten die Seepferdchen nicht so gerne.
Das ist wie so eine Fingernägel kaufst. Ja. So Seepferdchen treiben jetzt alle oben.
Eine andere Lieblingsanwendung von mir ist tatsächlich, ich habe es Ninja Turtle genannt, da wurde so ein Tracker auf eine Schildkröte geklebt.
Also ihr seid quasi der Verbindung zwischen dem Schildkrötenpanzer und dem Tracker. Der Klebstoff, der dafür sorgt, dass da 1000 Kilometer zurückgelegt werden und die Schildkröte jahrelang getrackt wird.
Ja, oder bei Nashörnern so Fußbänder, damit die eben geschützt werden können, weil die ja gerade so stark endangered sind.
Ja, du hattest mir vorhin, wir hatten im Vorgespräch, hast du mir so eine Teams-Gruppe aufgemacht und da habt ihr quasi immer die Beispiele drin, wo eure Produkte so verwendet werden. Das geht ja wirklich um die ganze Welt und es ist verschiedene Größen. Also Feinmechanik bei Uhren oder große Pipelines oder irgendwelche Brücken aus Glas oder sowas. Ihr seid halt irgendwie überall dabei.
Ja, und man sieht es nicht. Also das wird man bei den Produkten niemals denken, wenn man sich damit nicht auskennt. Ich habe das früher auch nicht geglaubt, dass man so viel mit unserem Produkt machen kann, aber das macht es gleichzeitig irgendwie auch spannend, aber natürlich auch relativ krisenfest, weil geklebt werden muss immer überall. Also mein Papa sagt immer, wenn es der Wirtschaft schlecht geht, gegessen werden muss immer und es wird auch immer gestorben, dann geht man halt in die Lebensmittelindustrie und keine Ahnung.
Das hat der Tillmann Schulz von der Höhle der Löwen auch gesagt. Er hat gesagt, gegessen wird immer. So sieht es nämlich aus. Deswegen fühlen wir uns da so wohl in dem Bereich. Okay, das heißt aber, also bevor wir noch tiefer einsteigen in dieses Thema, was mich sehr interessiert, das heißt auch, deine Kindheit hast du aber komplett in dieser Firma verbracht. Du bist schon, das hast du alles mitbekommen, du hast dich auch immer dafür interessiert, hast auch Praktikas und Co. alles in eurer Firma gemacht oder hast du dich da versucht, ein bisschen zu emanzipieren?
Ja, also ich kann vielleicht mal von vorne anfangen. Ich habe nach der Schule BWL studiert.
In Münster?
Genau, in Münster. Okay. Ich wollte eigentlich woanders hingehen, war dann aber zu faul, mir eine Wohnung zu suchen. Habe dann gesagt, ich fange erstmal in Münster an und gehe dann
ehrlich.
Vielleicht irgendwann nochmal woanders hin. Aber ja, bin dann in Münster geblieben, hatte auch super coole und tolle Freunde da und war dann im Auslandssemester in Südafrika.
Oh, schön.
Und habe dann nach dem Studium, glaube ich, ein, zwei Praktika gemacht, jeweils so 3 Monate. Und dann wusste ich erstmal nicht, was ich machen sollte. Und dann kam Papa und hat gesagt, hier, willst du nicht mal einfach übergangsweise jetzt bei uns arbeiten? Ich habe gesagt, okay, ich habe sonst eh nichts zu tun, mache ich das. Bin dann, glaube ich, so 1 Jahr im Unternehmen gewesen oder 2.
Mhm.
Wusste aber auch noch gar nicht, wohin mit mir so richtig. Und habe dann gesagt, ich muss aber auch noch mal raus aus Münster. Und war dann nochmal für einen Master in Südafrika.
Ja.
Eben vor dem Hintergrund, ich wollte eigentlich auch nach Australien oder irgendwo hingehen. Aber da hieß es dann, du bist ja schon so ein bisschen im Unternehmen. Ich fände es gut, wenn es zumindest eine ähnliche Zeitzone ist und nicht am anderen Ende der Welt.
Da war der Papa schon großzügiger als der Opa. Der Opa hat
gesagt, okay. Und dann ist es Kapstadt geworden. Ich mag Kapstadt tatsächlich auch sehr gerne, deswegen fand ich es gar nicht so schlimm.
Glaube ich.
Und da war ich dann nochmal ein Jahr und dann bin ich zurückgekommen. Und dann war das für mich auch so, okay, jetzt bin ich auch bereit, im Unternehmen anzufangen. Aber von klein aus war das auch bei mir und auch bei meiner Schwester schon so, dass wir natürlich sehr, sehr viel in Verbindung mit dem Unternehmen waren. Also seitdem es Dubai dann irgendwann gab, haben wir in den Herbstferien immer Urlaub in Dubai gemacht. Mein Papa war dann mit unserem Niederlassungsleiter unterwegs, hat irgendwelche Kunden besucht oder was auch immer er gemacht hat. Wir waren am Strand und war jetzt auch nicht so schlecht. Nee, aber ich habe dann irgendwann auch schon mal Geschäftsreisen mit meinem Papa zusammen gemacht in den Ferien. Wir waren einmal in den USA. Ich weiß noch, der erzählte immer, dass er das so toll fand, weil ich dann im Auto nebenbei saß und die ganze Zeit auf einer Karte geguckt habe und ihm gesagt habe, wo er herfahren muss. Da gab es noch keine Handys oder kein Google Maps. Und dann waren wir noch einmal in Asien, ich glaube auf den Philippinen, Indonesien und Hongkong oder so. Ja.
Okay.
Und haben da eine Reise gemacht. Also ich war auch früher schon gerne irgendwie mit unterwegs.
Das heißt, ihr seid reiseaffin und dein Vater ist da auch durch und durch Unternehmer. Der hat sich dann auch die Märkte dort angeschaut und das gipfelt ja heute darin, ihr seid auf jedem Kontinent vertreten.
Ja.
Das finde ich absoluter Wahnsinn. Also Glückwunsch erstmal dazu.
Danke.
Und ihr habt 12 Niederlassungen in Summe.
Ja.
Und kannst du die alle aufzählen?
Ja, ich mache das immer an.
Ja,
abhängig von der Weltkugel.
Ja.
Also angefangen in Australien, das ist die jüngste Niederlassung, die haben wir im letzten Jahr erst gegründet.
Wer leitet die?
Die Geschäftsführerin vor Ort heißt, also es ist auch eine Frau, was mich sehr freut. Sie heißt Joelle.
Ja.
Die hat eine ganz coole Geschichte, weil die bei uns als Werkstudentin angefangen ist im Marketing.
Wahnsinn.
Und die wollte dann irgendwann ihre Masterarbeit in Australien schreiben, weil ihr Freund in Australien ist und in Australien lebt. Und dann haben wir gesagt, okay. Und die hat dann, als sie fertig war mit ihrem Master, haben Sascha und ich, Sascha ist unser dritter Geschäftsführer, haben wir sie angerufen und gefragt, ey, was machst du jetzt eigentlich so nach dem Studio? Hast du nicht Lust für uns E-Commerce in Australien aufzubauen? Einfach mal zu gucken, dass wir den Markt vielleicht von einer anderen Herangehensweise angehen. Sonst haben wir halt immer Vertriebler hingeschickt und haben versucht, so unsere Produkte
also
zu verkaufen.
Also online first in den
Wir haben natürlich schon auch Vertrieb in Australien gehabt, aber es war noch nicht, und irgendwie 2, 3 Partner, aber es war noch nicht groß. Und sie hat gesagt, ja, okay, lass mal versuchen.
Geil.
Und dann hat sie das 2 Jahre lang gemacht und irgendwann sind wir zu dem Punkt gekommen, okay, damit wir jetzt halt wirklich was bewegen können, brauchen wir vor Ort ein Lager, wir brauchen die Produkte im Land und sie hat dann irgendwann auch angefangen, unsere Kunden vor Ort zu betreuen, weil es natürlich auch viel praktischer war, wenn jemand in der gleichen Zeitzone ist. Ja,
also,
und so ist das entstanden.
Also das Logistik-Hub ist jetzt auch da, ihr habt ein Lager in Australien, von da aus beliefert ihr Australien.
Genau, also unsere Niederlassung, darunter verstehen wir eigentlich immer ein Lager, ein Vertriebsthema, was on the road ist und dann natürlich das Admin-Team im Büro, ja.
Okay, also wenn ihr irgendwo seid, dann meint ihr es auch ernst, auf jeden Fall 12 Standorte gibt es ein Lager, ein Büro und quasi Vertrieb.
Ja.
So, das hatte ich dann unterbrochen.
Australien, dann Singapur, Dubai, Türkei, Rumänien, Tschechien, Italien, Spanien, Südafrika, Kanada und Kolumbien.
Wow.
Ja.
Hast du jetzt USA, ich habe jetzt
quasi... USA haben wir nicht. Nee, wir haben Nordamerika ist bei uns in Kanada.
Okay,
in,
so genau.
In Kitchener, in der Nähe von
Toronto. Also Südamerika und Kanada macht ja. Nordamerika. Und natürlich ja. Deutschland, damit sind 12.
Ja. Ja.
Das ist schon wahnsinnig krass. Das habt ihr in 21 Jahren aufgebaut, diese 12 Standorte quasi.
Ja.
Wow. Das ist wirklich für einen deutschen Mittelständler echt krass. Also hast du ja vorhin so ein bisschen gesagt, die Hälfte der Leute arbeitet in Deutschland, die andere Hälfte ungefähr in den anderen Niederlassungen. Das ist schon eine coole Verteilung. Verteilt sich euer Umsatz auch so? Also wie seid ihr aufgestellt auch von den Umsätzen? Ihr meint es schon ernst mit der Auslandsexpansion, ne?
Ja, also wir machen mittlerweile mehr als 50% unseres Umsatzes nicht in Deutschland.
Krass.
Wir haben natürlich von Deutschland aus noch Kunden, zum Beispiel in Polen oder in Holland, die wir direkt beliefern, aus Münster. Aber wenn man sich das anschaut, dann ist es, glaube ich, ein Drittel, was unsere Niederlassungen machen an Umsatz, ein Drittel in Deutschland und ein Drittel mit dem Export-Direktgeschäft.
Ja. Jetzt hast du gerade das Thema Online so ein bisschen aufgemacht. Das ist ja quasi so ein bisschen der Background, wo ich auch herkomme. Und aus knapp 100 Mittelstars-Podcasts, die wir bisher hatten, habe ich natürlich viele Mittelständler hier sitzen, die machen auch irgendwie online. Was wir so feststellen, weil ich damit beruflich zu tun habe, meistens sind, wenn Hersteller direkt zu uns kommen, dann ist es so, dass diese Hersteller, wir haben zum Beispiel Blackroll ist ein Kunde bei uns, ne? Oder auch Polaruhren oder sowas. Die Hersteller haben meistens okay Online-Shops. Das ist meistens nicht der letzte krasseste Scheiß. Was die aber machen, um ihren eigenen Vertrieb nicht kaputt zu machen, ist meistens eine sehr hohe Preisstabilität im eigenen Online-Shop, weil man ja nicht den Einzelhandel oder den anderen Großkunden irgendwie vergrätzen will. Das heißt, du hast eigentlich immer die unattraktivsten Preise. Und das ist natürlich schon ein Problem, weil so kriegst du ja den eigenen Online-Shop nicht zum Fliegen. Ich habe mir euren Online-Shop natürlich auch angeguckt. Der ist Teil eurer Gesamtseite, wo man über das Unternehmen auch viel erfährt. Das ist ein solider, guter Online-Shop. Da wird bestimmt auch verkauft. Aber wie ist denn eure Online-Strategie? Australien macht ja Online-First, habt ihr zum Beispiel gemacht. Ja. Wie sieht denn das aus? Wie viel Prozent des Umsatzes kommt darüber? Und wie ist die Strategie?
Mittlerweile sind wir bei über 10% des Gesamtumsatzes, der durch E-Commerce generiert wird. Aber ich sag mal, diese E-Commerce-Strategie, die hat sich bei uns entwickelt.
Mhm.
Wir sind damals angefangen damit, dass wir gemerkt haben, unsere Produkte sind auf Amazon, die kannst du da kaufen, aber die Daten sind scheiße.
Wer hat die da auf Amazon gestellt? Irgendwelche
Partner von
uns. Verstanden.
Also da gab es irgendwie ein Produkt, ich weiß auch gar nicht mehr, was es war. Das war ein Bundle mit einem Kreuzanhänger oder so, wo man sich auch gefragt hat, wieso? Ja, keine Ahnung. Und dann war es unser Ziel, dass wir eigentlich nur die Daten auf Amazon pflegen wollten. Wussten aber auch noch nicht so ganz, wie wir da drankommen.
Also für optimale Unternehmensdarstellung,
ja, genau.
Dass die Inhaltsangaben stimmen.
Wir wollten einfach nur die Daten im Internet ordentlich sortieren. Wir wollten auch gar nichts verkaufen. Haben dann einen Vendor-Account dafür bekommen. Haben das dann alles optimal präsentiert, hatten da auch Hilfe von einer Agentur, die uns da unterstützt hat. Und dann kamen Bestellungen rein. Und dann waren wir so, ach krass, das ist ja cool.
Also signifikant Bestellungen.
Ja, ja.
Okay.
Erst in Deutschland und dann sind wir halt übergeschwappt. Ich glaube, das nächste, was wir gemacht haben, war Italien und Spanien. Und mittlerweile machen wir das auch. Dubai, Saudi-Arabien wächst gerade krass. Hätte ich auch nicht gedacht, aber...
Und das sind immer Plattformen. Also USAK. eBay, Amazon. Ja. Was ist die Plattform in Saudi-Arabien? In Dubai ist es eine andere?
Amazon auch.
Auch Amazon.
Und Nun haben wir da.
Nun, stimmt. Ja. Nun ist da groß.
Und in Kolumbien ist zum Beispiel Mercado Libre, wo wir aktiv sind. Aber ich sag mal, der größte Player ist bei uns einfach Amazon. Da haben wir auch einen Fokus drauf und natürlich machen wir eBay und so mit. Wobei wir am Anfang dann die Strategie hatten, okay, wir wollen unsere Produkte verfügbar haben, da wo Kunden sie kaufen wollen. Das bedeutete, dass wir halt überall unsere Produkte gelistet haben und für Verfügbarkeit gesorgt haben. Und das haben wir teilweise selbst gemacht. Und wenn wir gemerkt haben, okay, das macht gerade jemand anderes für uns auf einer Plattform ganz gut, dann passt das auch. Und dann wurde das aber immer mehr Kuddelmuddel, weil wir natürlich dadurch, dass wir ein historisch gewachsenes Unternehmen sind, in Deutschland den Vertrieb, keine Ahnung, wie lange schon haben, ganz viele verschiedene Händler, auch verschiedene Preisstufen und so, dann wurde das... Es wurde irgendwann wahnsinnig, weil dann hat sich der beschwert, dass das Produkt online viel günstiger ist, als er es beim Händler einkaufen kann. Und also wir hatten Beschwerden ohne Ende. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen da jetzt Schritt für Schritt dran gehen, dass wir zumindest unsere Preisstrategie in Deutschland auch anpassen. Dass wir halt verschiedene Kategorien haben und dann eben unsere Kunden einkategorisieren, was nicht bedeutet, wir lieben Flexibilität, was nicht bedeutet, wir machen nicht auch mal andere Preise für Projekte oder so, aber dass wir da zumindest eine klare Linie fahren. Und das hat sich dann damit schon mal beruhigt.
Ja.
Gleichzeitig haben wir dann gesagt, am Anfang hieß es, nee, eigener Online-Shop, das können wir nicht machen. Dann sind wir mit unserem eigenen Online-Shop gestartet. Kompromiss, da saßen wir auch 2-3 Tage mit so einer Runde zusammen, die aus unseren Vertriebsleitern bestand und ein paar Außendienstkollegen in Deutschland haben diskutiert. Kompromiss war dann, wir schalten unsere Produkte verfügbar mit Listenpreis. Also der Listenpreis weicht schon mal auch vom Marktpreis ab.
Der UVP?
Ja, genau. Ja, UVP plus 10%.
Ey, come on.
Und dann haben da Leute trotzdem bestellt.
Das ist
also das war vor 6 Jahren oder
ja,
so.
Ja, aber genau, das war aber erst vor 6 Jahren. Das ist absoluter Wahnsinn, was du erzählst. Die Händler können machen, was sie wollen. Die sagen, wir sind der Großhandel, deswegen brauchen wir von euch 50% Rabatt auf den UVP. Das ist unser Einkaufspreis, wir müssen ja auch noch Marge haben. Ja. Dann knallen die da einen Gutschein raus oder machen irgendeine Aktion. Und ihr als Hersteller habt so viel Angst ja auch und Respekt vor dem Handel. Und natürlich der Vertriebsleiter, der große in den Verkehrbringer Fachhandel quasi betreut, natürlich findet er das Käse. Und dann seid ihr hergegangen und sagt, wir nehmen den UVP in unserem Online-Shop plus 10% und die Leute bestellen trotzdem. Was für eine krasse Erfahrung.
Ja und mittlerweile sehen wir natürlich auch unseren Online-Shop als erstmal für zur Lead-Generierung ist es sehr gut, weil unser Ansatz ist nicht, wir wollen alles online machen, sondern wir merken, dass wir dadurch unsere Marke extrem gestärkt haben und auch natürlich bekannter gemacht haben. Vor allem auch in den Niederlassungen oder in den Ländern, wo wir noch nicht die Markenbekanntheit haben wie in Deutschland. Und da ist es so, dass wir das nutzen als Ergänzung zu unserem Vertrieb. Also unsere Stärke ist es immer noch, dass wir unsere Vertriebler on the road haben, die sich mit unseren Produkten wahnsinnig gut auskennen, die beraten, die dabei unterstützen, das richtige Produkt für jede Anwendung zu finden. Und das ist eben unsere Stärke, die wir haben. Und online ergänzt das nur, aber wir sehen da natürlich gerade auch ein Potenzial und das werden wir jetzt noch weiter ausbauen.
Genau, ihr wollt ja am Ende des Tages nur überall vertreten sein. Ja. Oft bestellt ja online auch der Privatkunde, der sonst keinen Zugang zu den Produkten gegebenenfalls auch hätte. Und da muss man natürlich auch sagen, rein von der Positionierung, ihr seid ja der Product Owner.
Ja.
Das heißt, euer Produkt kann nicht einfach von Amazon unter eurem Namen nachgebaut werden, sondern euer Produkt hat einen Namen, Mycon, ja, und man weiß, dass das Spray von euch besonders gut ist. Und deswegen könnt ihr auch gerade in so einem Plattformgeschäft, was ja auch nicht ganz günstig ist, Amazon lässt sich ja sehr gut bezahlen, dass sie für dich verkaufen. Das kannst du dir ja eigentlich nur leisten, wenn du das Produkt ownst und wenn du genügend Marge hast. Das bringt dir ja erstmal alles mit an den Tisch. Und von daher, es geht ja auch darum, sich nicht nur in Abhängigkeiten zu begeben als Unternehmer. Ihr könnt euch auch nicht abhängig machen von jemandem, der sagt, ich nehme jetzt euer Spray ganz vorne ins Regal oder nach hinten ins Regal oder ich liste euch mal ein oder aus. Ihr braucht ja auch eigene Vertriebsstrecken. Das gehört ja dazu.
Ja. Also wir bauen, wir setzen nach wie vor auf beides und vor allem, was auch ganz wichtig ist, ist eben der technische Handel in Deutschland oder auch weltweit. Weil das eben die Menschen sind, die dann auch in die Industrieunternehmen reingehen und da die Kontakte haben und uns da nach vorne bringen.
Was war das teuerste Produkt, was dir im Hinterkopf geblieben ist, was ihr jemals über so eine Plattform, wo ja quasi der Kunde nicht feststeht, sondern er geht da einfach darauf und kauft es, was ihr verkauft habt?
25 Kilo Silikonfett bei Amazon war das, glaube ich. Keine Ahnung, was man mit 25 Kilo Silikonfett macht, aber ja.
Also erstmal, wie viel kostet so ein 25 Kilo Bottich Silikonfett?
Mehrere tausend Euro. Ich glaube, so 2000 Euro. Vielleicht auch sogar mehr, ja.
Okay, ich überlege kurz, was könnte man damit machen? Also man kann damit keine Leichenteile auflösen, ist ja Silikonfett, ne? Damit wird der Ding geschmiert oder gefettet. Also es ist dann einfach jemand, der viel Verwendung für Silikonfett hat.
Ja, wir haben darüber gewitzt, dass jemand sich damit vielleicht gerne einreibt oder so, aber keine Ahnung.
Ich hab gestern Abend mal wieder Schweigen der Lämmer gesehen. Ich hoffe nicht, dass sich jemand damit einreibt, um Gottes Willen. Okay, aber krass, gut, das ist ja wirklich ein Zufallsverkauf. Ne, 25 Kilo, das ist was für ein Gebinde. Ist das ein Eimer, ein Fass?
Ja,
das ist
Eimer. Sowas. Also so ein großer Blecheimer.
Okay, alles klar.
Auch eben schwer, 25 Kilo, ja.
Okay. In eurer Firmenhistorie, die ja nun wirklich über 4 Generationen auch gewachsen ist, also wir haben festgestellt, strategische Weiterentwicklungsthemen war der Mut ins Ausland zu gehen, auch quasi der Schritt online zu gehen, ist ja ein ganz, ganz wesentlicher, wichtiger Schritt. Seid ihr selber auch Produzent? Also habt ihr Fabriken oder sowas, wo Dinge quasi von euch hergestellt werden?
Also wir produzieren einen Teil unserer Produkte selber.
Ja.
Das aktuell in Mönchengladbach am Standort. Aber unser Produktsortiment ist so, so groß, wenn man sich das anschaut. Wir haben über 600 verschiedene Artikel bei uns im Sortiment. Und wenn wir all das selber produzieren würden, allein die Sprays sind alle Gefahrgut. Ich glaube, die Stadt Münster würde uns aufs Dach steigen, wenn wir jetzt sagen, wir wollen Sprays in Münster produzieren, sodass wir da eben auf die Unternehmen zugreifen, die da auch eben das Expertise haben. Also es ist damals dann damit gestartet, dass mein Opa ja die Handelsvertretung hatte für die Klebstoffe. Mhm. Das hat dann, ist dann nach vielen Jahren irgendwann hat sich aufgelöst, beziehungsweise das Unternehmen wollte es selbst machen in Deutschland. Und dann hat mein Opa sich Partner gesucht, der die Produkte für ihn dann produziert hat. Und wir arbeiten mit ganz, ganz vielen Partnern zusammen, ob das jetzt Hersteller direkt sind oder ob es Lohnabfüller sind. Und wir haben dann noch unsere Rohstoffpartner, die Produkte für uns produzieren. Und
Ihr seid Asset Light quasi. Also ihr lebt nicht davon, dass ihr ein großes Fabrikgelände habt mit 28.000 Quadratmeter Hallenfläche, wo die krassesten Maschinen der Welt stehen, die 8 Millionen Euro kosten und der KUKA-Roboter. Das ist gar nicht euer Thema.
Nee.
Sondern zu 99% bezieht ihr von anderen, auch da, wo es Sinn macht vom Standort. Du sagst ja auch, ne, so Sprays in Münster produzieren, Gefahrstoffe, was auch immer. Das wäre jetzt nicht so der erste Wurf von Münster. Das würden die gar nicht haben wollen.
Ja, beziehungsweise nicht an unserem Standort. Ja.
Okay. Und ihr guckt natürlich auch, es gibt ja Produkte, die sind besonders energieaufwendig oder die haben gewisse Auflagen, die erfüllt werden müssen. Die sind dann auch teilweise im Ausland deutlich einfacher zu beziehen. Und da sagt ihr nicht, wir müssen nicht ein Produktionsunternehmen werden. Waren wir eigentlich auch noch nie in der Geschichte. Ich glaube, vor 2 Jahren habt ihr einen Mönchengladbach-Kurs angeschnitten. Mhm. Das war eure erste M&A-Transaktion, wo ihr auch ein anderes Unternehmen übernommen habt. Das ist produzierend. Da geht es, glaube ich, um die Epoxidgeschichten, ne? Die werden da produziert. Aber das ist nicht zwangsläufig die Stoßrichtung. Aber wenn jetzt hier jemand zuhört, der sagt, ich fühle mich in diesem Sortiment relativ wohl, ihr würdet die Wertschöpfungskette auch erweitern, wenn es Sinn macht.
Genau, wenn es Sinn macht. Also es ist jetzt, es sind halt Partner, mit denen sind wir in den letzten 10, 20, 30 Jahren, seitdem arbeiten wir mit denen zusammen.
Ah, ihr bringt die Produkte schon in den Verkehr von denen.
Genau, genau. Also wir haben langfristige Lieferantenbeziehungen. Also wir sind nicht immer nur auf das billigste Produkt aus, sondern die Partner, die für uns die Produkte machen, mit denen sind wir auch so weit im Austausch, dass wir sagen, pass auf, lass uns doch mal zusammen ein Produkt entwickeln oder wir möchten gerne die und die Eigenschaft, kannst du unsere Rezeptur dahin anpassen? Und unsere Partner sind auch fast ausschließlich in Europa gewesen.
Ja.
Mittlerweile öffnet man sich da natürlich auch mehr. Die Qualität in Asien ist natürlich auch mittlerweile deutlich besser gewesen, aber es ist nicht unser Ziel, dass wir jetzt alle Produkte in Asien einkaufen oder so, sondern das sind halt langjährige Partnerschaften, die funktionieren gut und es macht auch Sinn, weil wenn wir alles selbst produzieren würden, das wäre viel zu teuer, das würde in den Rahmen springen.
Genau, ihr nehmt einfach gute Produkte, die sich woanders etabliert haben, ins Sortiment auf und bringt die in den Verkehr.
Ja.
Da seid ihr auch, da habt ihr teilweise, wie muss ich mir das vorstellen, so Lizenzen oder sowas, dass ihr das in Europa oder in Deutschland exklusiv machen dürft? Oder ist das gar nicht? Das ist kein Patent- und Lizenzthema, was ihr da macht?
Nee. Die einzigen Patente, die wir haben, die sind bei unseren Werkzeugen.
Mhm.
Da ist es eben auch so, das habe ich ja eben schon so kurz angeschnitten, dass wir da die Produktion aufgebaut haben für unsere Werkzeuge. Die sitzt in Ascheberg, das ist eine halbe Stunde von Münster entfernt. Mhm. Das ist ein Unternehmen, Krampe heißen die, mit denen arbeiten wir seit über 30, 40 Jahren zusammen. Und die fertigen die Werkzeuge für uns und wir sind da im engen Austausch. Wir entwickeln neue Werkzeuge mit denen zusammen, beziehungsweise die Entwicklung ist bei uns im Haus, aber die stellen die dann für uns her. Also das sind Unternehmen, die wollen wir auch gar nicht austauschen, mit denen wir da zusammenarbeiten.
Also ich höre ganz, ganz viel, was mich wirklich auch an den Edding-Podcast erinnert, wie ihr das so aufgebaut habt. Der sagt ja auch, viele Partnerschaften, sehr international, die Marke groß machen weltweit.
Mhm.
Ihr seid auf der einen Seite seid ihr Auftraggeber für Lohnfertigungsarbeiten, zum Beispiel bei dieser Werkzeuggeschichte. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, wenn ich jetzt sage, ich brauche den Mittelstars-Abisolierer, dann würdet ihr mir den bauen. Wenn ich sage, ich brauche den Mittelstar-Schraubenfixierer, auch dann wird der genau der richtige Ansprechpartner für mich.
Ja.
Also ganz viele tolle große Unternehmen mit deiner eigenen Marke, zum Beispiel so eine Engelbert Strauß, die haben ja auch Trinkflaschen von Engelbert Strauß. Also natürlich produzieren sie die nicht selber.
Die werden auch nicht alles selbst machen. Genau,
genau. Oder wenn die Sophia Adler von Adlerparkett, saß ja auch schon bei uns, wenn die sagt, morgen ich brauche einen Parkettkleber, wenn es euer Produkt wäre, dann würdet ihr für Sophia den Adler-Parkettkleber bauen.
Ja.
Da steht Adler drauf und das Leben ist schön.
Ja. Genau.
Okay, also ist auch ganz viel Handel, das ist eure DNA auch, ne?
Also unsere Stärke ist der Vertrieb und der Service. Also wir wollen den Kunden bestmöglich unterstützen und wenn er es halt gerne in Grün oder in Gelb haben will, dann versuchen wir das möglich zu machen, sofern es sinnvoll ist, ne? Mhm. Also das ist immer mit der Prämisse, dass es sich für beide Seiten dann auch lohnt. Aber das ist eben auch das, diese Flexibilität und der Service, worauf wir in Deutschland, aber auch weltweit setzen.
Jetzt habe ich mir das ja angeguckt. Du hast auch völlig bereitwillig, im Gegensatz zu vielen Mittelständlern, die bei mir sitzen, hast auch mal so Umsatz gesagt, ne, wo er da gerade aktuell so sieht, bei knapp 70 Millionen mit 400 Mitarbeitern. Das finde ich, das brauchst du irgendwie auch bei 400 Mitarbeitern, muss man auch mal fairerweise sagen. Ich habe mir Bilanz mal angeguckt. Ich habe ja so einen North Data Premium Zugang, ohne hier Werbung zu machen. Finde ich sehr gut, diesen Zugang. Ihr seid ja... Das hat mich fast an ein schwäbisches Unternehmen erinnert, wo ich mir eure Bilanz angeschaut habe. Das ging ja wirklich, die geht so zurück bis 2017, 2016, was ich im ersten Screen sehe. Und da ging es wirklich, Gewinn war immer sehr, sehr solide. Also wir reden ungefähr auf dem Umsatzniveau, wo ihr jetzt seid, von 5% Gewinnmarge, irgendwas in der Richtung. Und dann habe ich gesehen, dass es in einem Jahr auch deutlich zurückging. Wie ist denn das, aktuell ein Unternehmen zu führen wie das eurige? Also habt ihr mit der aktuellen Wirtschaft arg zu kämpfen? Wie weit hilft euch das Ausland? Warum hast du in der Bilanz denn so eine Schwankung drin? Wie ist denn das aktuell?
Das hängt natürlich mit vielen Faktoren irgendwie zusammen. Wir haben in den letzten Jahren unglaublich viel investiert. Wir haben uns erweitert am Standort, wir haben ein neues Lager dazu gebaut.
Ja, okay, klar.
Wir haben aber auch in IT-Systeme, wir haben unser ERP-System umgestellt und bezahlst du halt auch ein Jahr lang oder fast, weil wir natürlich auch nicht nur Vicon Deutschland umstellen, sondern dann auch unsere Niederlassung. Dann bezahlt man halt auch Lizenzkosten für zwei Systeme gleichzeitig. Das kommt dann auch nochmal oben drauf.
Prozesse laufen auf einmal nicht mehr rund. Auch da gibt es Probleme, die zu Umsatzverlusten führen.
Klar. Ja, genau. Und du musst dann natürlich auch die Dienstleister bezahlen, die sich das auch immer ganz gut bezahlen lassen.
Oh ja.
Also es waren sehr, sehr viele Investitionen, die wir getätigt haben, aber nichtsdestotrotz wird es in Deutschland auch einfach immer teurer. Also es ist jetzt das Ziel, also wir haben uns ein sehr, sehr sportliches Ziel gesetzt für dieses Jahr. Wir wollen wirklich mit dem Umsatz stark wachsen. Also stark heißt für uns irgendwie so 5-7%, 5% mindestens.
Stark, ja.
Wir versuchen jedes Jahr nachhaltig zu wachsen, dass wir jedes Jahr auch im Plus sind. Ich glaube, ein Jahr in der Geschichte gab es, wo wir wirklich ein Minus gemacht haben. Davon redet mein Vater immer, aber da war ich noch gar nicht im Unternehmen. Also
ein
wir wachsen,
Jahr
genau.
In eurer Geschichte, in der Gesamtgeschichte der Firma,
Umsatz,
die ja 80 Jahre ungefähr alt ist, hätte ich jetzt gesagt. Sowas in
der
Richtung.
Ich weiß nicht, wie weit er zurückgeht oder ob er nur so seine Laufzeit bezieht.
Selbst
aber,
seine wäre 35 Jahre. Gab es ein Jahr, wo ihr Minus gemacht habt. Ja. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich krass.
Ja.
Also wow.
Ja, und wir wollen eben das kontinuierliche Wachstum weiter darauf setzen. Aber damit die Kosten und auch die Investitionen gedeckt werden in den nächsten Jahren, müssen wir halt auch eben mit dem Umsatz hinterherkommen. Ja, das ist dieses Jahr das Ziel.
Ja, glaube ich. Also ich meine, muss man wirklich sagen, 2026, 2025 war schon nicht besonders gut. 2026 fängt jetzt auch nicht so wahnsinnig viel besser an, wie ich finde. Also es ist schon eine große Herausforderung. Wir sehen es auch bei unseren Kunden. Wir haben 25 die meisten Insolvenzen gehabt, die wir jemals hatten an Insolvenzfällen von unseren Partnern. Das ist echt nicht ganz so geil. Da könnte man also auch überspitzt sagen, also, was macht ihr besser als andere? Wenn ich mir das so anhöre, Fakt ist, eurer frühe Auswanderungsbewegung, quasi Internationalisierung, die rettet euch in den letzten Jahren auch gut den Arsch, oder? Das muss man schon so sagen.
Ja. Da habe ich letztens noch, ich glaube, mit meiner Mama auch drüber gesprochen, die auch gesagt hat, boah, wenn wir das Internationale nicht gemacht hätten, dann sähe es heute ganz anders aus. Und das ist, also das internationale Geschäft wächst immer stärker als das deutsche.
Ja.
Ist natürlich aber auch, also das klingt jetzt so, als würde ich Deutschland außer Acht lassen und sagen, komm, lass uns den Fokus aufs Internationale setzen. Deutschland ist irgendwie unser Heimatmarkt und das ist auch nach wie vor für uns wichtig.
Das stärkste Land ja auch nach
genau,
wie vor.
Aber es ist natürlich es wird immer schwieriger und es macht auch immer weniger Spaß, ein Unternehmen an, also ich mache das jetzt noch nicht so lange, aber das, was ich so mitbekomme, macht es immer weniger Spaß, auch ein Unternehmen in Deutschland zu führen, weil es einfach so kompliziert wird.
Gefühlt stellst du immer mehr Mitarbeiter ein, die nichts Produktives tun, sondern etwas Verwaltendes, Organisatorisches tun, um irgendwelche externen Auflagen zu erfüllen.
Genau.
Und da muss man sich ja wirklich die Frage stellen, und als Unternehmer stellt man sich ja genau solche Fragen, wie willst du das in Zukunft organisieren, dass das nicht mehr so ist?
Ja.
Und das ist halt extrem schade, da bin ich absolut bei dir.
Ja, und wir sind schon ein Unternehmen, das wir wissen, da kommt bald irgendwas auf uns zu. Wir informieren uns da natürlich, aber wir sind nicht die Ersten, die da sagen, okay, komm, wir müssen jetzt diese Auflagen sofort umsetzen, sondern wir gucken, wie entwickelt sich das. Ne? Erstmal schauen, wie machen andere das dann und dann können wir immer noch.
Wir sind Mittelständler, wir fahren auf Sicht. Ja. Genau, nur weil jetzt morgen die krasseste Datenschutzpolicy der Welt ist, wo Google sofort rausspringt, können wir nicht immer sofort sagen, da haben wir jetzt drei Leute für übrig. Wir haben ja keine Leute übrig.
Nee.
Wir haben ein Fachkräfteproblem, wir haben ein Ressourcenproblem, die Marge ist ohnehin schon dünn. Wir können jetzt nicht noch die nächste Auflage
Krankheit
erfüllen.
Krankheit ist auch noch ein Problem.
Krankentage, die Entwicklung von Krankentagen ist absolut katastrophal in Deutschland. Das muss man ganz klar so sagen. Und da müssen wir ran. Ja. Das heißt nicht, dass jeder 10 Stunden mehr arbeiten muss pro Woche, aber Fakt ist, also wir reden hier, die Zahlen, die mir bekannt sind, in normalen mittelständischen Unternehmen, da reden wir von 4-5% Krankentage. Das heißt, 4-5% der Arbeitstage ist keiner da. Das muss alles bezahlt werden. Es gibt in Deutschland, ich weiß nicht, ob es die Podcast-Hörer alle wissen, ab 35 Mitarbeitern gibt es keine U-Umlage mehr. Das heißt, du bezahlst 100% die Kosten, die dort entstehen und bekommst nichts mehr zurück. Das ist absoluter Wahnsinn. Also wenn sich hier bei mir am Montag 4 Leute krank melden und die ganze Woche krank sind, dann weiß ich, dass die Woche mich 10.000 bis 15.000 Euro kostet, ohne irgendeine Gegenleistung.
Ja.
Das ist krass.
Ja, und ich bin deswegen auch so gerne unterwegs, einfach mal andere Perspektiven zu bekommen. Also ich brauche das auch irgendwie, dass ich alle paar Wochen dann mal aus Deutschland rauskomme und nochmal was anderes sehe. Und das haben wir bei uns in keiner anderen Niederlassung. Ich muss sagen, ich finde es irgendwie schade, wie sich das gerade entwickelt. Ich habe aber auch Hoffnung, dass sich das jetzt vielleicht dann bald mal wendet. Also die Hoffnung ist noch nicht verloren.
Der Mittelstand muss aufstehen.
Genau.
Das müssen wir machen.
Ja.
Also wir können nicht sagen, wir sind der Motor dieses Landes als mittelständische Unternehmen, aber bringen uns nicht politisch ein oder sagen, wir wollen aber eigentlich nicht drüber reden, dass wir 400 Mitarbeiter haben und dass wir auch Umsatz machen und vielleicht auch 3,50 Euro gewinnen. Ich glaube wirklich, es wird wieder Zeit, dass der Mittelstand Gesicht zeigt und sich engagiert. Und die Politik muss das aber auch zulassen und wollen. Aktuell, die letzten 4-5 Jahre ist so ein bisschen ignoriert worden, wer eigentlich die Rechnung bezahlt am Ende des Tages. Und das sind ja viele Themen. Das sind ja auch Steuergestaltungsthemen. Wie kann das sein, dass große Konzerne über Irland gehen und deswegen hier in Deutschland keine Steuern bezahlen und aber aus dem deutschen Markt das Geld rausnehmen? Oder dass uns eine Shein, eine Temu mit Paketen überlasten kann und die ganze Infrastruktur der Post lahmlegt, dafür, dass alle Leute für 38 Cent eine Girlande kaufen und darauf keine Steuern in Deutschland abführt.
Ja.
So, also wir haben so strukturelle Themen, die man einfach angehen muss. Bin ich absolut bei dir. Das ist, sag mal, Fuck-ups. Ich kann mich erinnern, du hast vorhin erzählt, ihr habt ja diese Firma gekauft und ihr habt neue Maschinen gekauft und wolltet einfach nur Strom haben für diese neuen Maschinen an dem Standort.
Ja, genau.
Was war die Antwort?
Ist ein bisschen kompliziert. Also eigentlich gar nicht.
Nee, eigentlich gar nicht.
Also wir haben das Unternehmen übernommen, produzieren da jetzt auch seit ein paar Jahren erfolgreich einen Teil unserer Produkte selbst, entwickeln da auch viele Produkte, die wir dann dort herstellen. Und weil die Maschinen irgendwie auch nicht die Qualität, die wir da übernommen haben, geliefert haben, wie wir uns das vorgestellt haben, haben wir 2 neue Maschinen gekauft. Das kann man sich vorstellen wie so große Thermomixer.
So Rührwerke erhitzen und okay.
Genau, Vakuum ziehen können die auch. Oh. Also letztendlich ist das Produzieren von so Klebstoffen, das habe ich auch natürlich gelernt als Nicht-Chemikerin, nichts anderes, wie als würde man ein Rezept befolgen. Also man hat so ein Rezept und da steht drauf, okay, damit startest du, das kommt dann da in den Topf, dann wird das gerührt mit dem zusammen und dann muss das zwischendurch aber ein bisschen erhitzt werden, damit das nicht so klumpig wird und dann kommt das dazu und das und manchmal hat man, keine Ahnung, 34 verschiedene Inhaltsstoffe, manchmal aber auch nur 5.
Also große Rührwerke mit Vakuumfunktionen.
Also so, ja.
Da kommen ein paar 100 Kilo raus dann zum Schluss von
dem. Ja, genau.
Okay.
Ja. Und wir hatten dann die diese beiden Maschinen, wollten die anschließen, sind davon ausgegangen, dass das alles einwandfrei funktioniert. Wir wollen den Standort, oder wir haben auch schon eine Baugenehmigung, wollen den Standort erweitern. haben das Grundstück nebenan gekauft und sind davon ausgegangen, klar, wenn wir jetzt halt irgendwie in neue Maschinen investieren, eine Trafostation brauchen wir auf jeden Fall.
Wir reden vom Gewerbegrundstück auch.
Genau,
ne?
Ja, also das ja, ist Industriegebiet,
so,
ja.
Ihr habt ein neues Grundstück gekauft und das ist ja völlig klar, dass auch jeder, der das kaufen würde, der würde ja was draufbauen wollen und produzieren wollen, der braucht also Strom.
Ja.
Ja.
Ja, und Strom für die Maschinen war aber nicht vorhanden und das hat uns dann auch einige Monate gekostet, weil natürlich stehen dann da neue Maschinen, man will die nutzen, die sind gekauft, das ist Kapital, was da rumsteht und ja. Das kannst du nicht benutzen. Wir sind dann hingegangen, haben die Gemeinde gefragt, so pass auf, ne, warum ist hier kein Strom? Ja, da ist, also weil wir in einer Sackgasse sind, müssten wir eine 200 Meter lange Stromleitung ziehen zum nächsten Verteiler-Ding, keine Ahnung, wie das heißt. Über 200.000 Euro, die man dann da nochmal für investieren könnte. Und dann haben wir natürlich auch mit der Gemeinde gesprochen und gesagt, so pass auf, erstens, wir sind im Industriegebiet in Deutschland und wir haben hier Arbeitsplätze, ne? Also wir wollen natürlich langfristig an diesem Standort festhalten.
Ihr wollt bauen und investieren an dem Standort, Gewerbesteuern zahlen.
Ja, aber wir investieren doch jetzt nicht noch zusätzlich 200.000 Euro, damit wir hier überhaupt erstmal den Strom haben, den wir brauchen. Und
die Maschinen laufen bis heute nicht. An dem Standort.
Doch, die laufen mit einem Generator.
Ach, come on, ihr habt nicht wirklich
einen Generator dann gekauft,
Ein Dieselgenerator.
Ja, ist super nachhaltig gerade. Also hoffentlich haben wir dabei keine Klimakleber vor dem Standort sitzen. Aber
das ist jetzt
was willst du anderes machen? Also gerade verbrennen wir irgendwie damit Geld, weil wir keinen richtigen Strom haben. Ja.
Das ist die aktuelle Lösung und sieht heute nicht nach Einigung aus, dass da irgendwas passiert. Ja. Die Stadt sagt es nicht. Ja. Wir bezuschussen es nicht, wir helfen nicht, gar nicht.
Also das war der letzte Stand. Wir sind da natürlich noch in weiterer Verhandlung, aber irgendwann kann man das dann, also man kann das ja jetzt auch nicht Jahre durchziehen, weil man ja auch immer so 6 Wochen auf eine Rückmeldung wartet.
Ja, genau. Das kommt noch dazu. Man kann ja einfach irgendjemanden anrufen und kann am selben Tag noch eine E-Mail bekommen am nächsten Tag. Das ist ja ein großer Amtsvorgang, der Wochen dauert.
Ja.
Wow.
Ja, und wahrscheinlich, also man muss dann ja auch überlegen, selbst nehmen wir an, die würden es genehmigen, bis diese Leitung dann bei uns ist, da reden wir wahrscheinlich auch von 2 Jahren, ne?
Ja, ich habe letztens ein Dachgeschoss ausgebaut. Wir haben den Stromanschluss für das Dachgeschoss im letzten Jahr im März beantragt. Wir sind jetzt immer noch bei irgendeiner Genehmigung dafür, dass es über irgendein Stadtgrundstück läuft. Also wir reden davon, über Strom für ein Mehrfamilienhaus mit 14 Parteien. Der Stromanschluss muss neu gemacht werden. Wir haben es vor einem Jahr beantragt. Bis heute gibt es keine Lösung. Die Dachgeschosse, die fertig gebaut sind und vermietbar sind, stehen leer. Wir brauchen aber Wohnraum.
Ja.
Das ist absoluter Wahnsinn. Wir kommen nicht voran. Aber du hast ja
das
gerade
ist mittlerweile alles so widersprüchlich. Das passt alles nicht zusammen. Okay. Ja.
Also ist auch dein Empfinden und du würdest auch dir da wünschen, Abbau von Bürokratisierung und lass den Unternehmer machen am Standort, weil das ist das Einzige, was wir in Deutschland ja nachweislich auch können. Wir können Unternehmer und Mittelstand. So, wir sind kein krasses Tourismusland. Bodenschätze, zumindest bei mir in der Schulzeit war es so, die sind auch eher quasi in Richtung Russland und eher weniger bei uns.
Ja.
Das ist das Ding, was wir haben. Und das müssen wir doch irgendwie unterstützen.
Ja, das sehe ich genauso.
Okay, alles klar. Sag mal, in diesem ganzen, also du bist ja noch relativ jung. Du bist nicht mehr 30, haben wir festgestellt, du bist schon 32. Was machst du für dich? Also wie lernst denn du auch in diese Rolle reinzuwachsen? Du hast ja schon gesagt, als ich da angefangen habe, habe ich einen Steckbrief zu dir bekommen, da stand drin, als ich angefangen habe, war ich die einzige Frau in Führungsposition. Das haben wir schon mal verändert.
Ja.
Aber hast du
das war schön. Ich war mal in so einer Männerrunde. So.
Ja, krass. Aber ist ja ganz oft in Industrieunternehmen so, ne? Hast du externe Coaches? Bringst du einfach da die Jugendlichkeit rein und dein Vater lässt auch Veränderungen zu? Aber wie entwickelst du dich auch innerhalb dieses Gefüges?
Also das Gute ist, dass mein Papa wirklich was so den Nachfolgeprozess, also wir haben keine Begleitung, wir machen das selbst. Er lässt mich einfach machen. Also natürlich steuert er das dann auch so ein bisschen aus, wenn es mal ausartet oder sich nicht in die richtige Richtung entwickelt. Aber auch für das ganze E-Commerce-Thema war er super offen für und steht da auch immer noch total hinter und stand da auch von Anfang an hinter. Und jetzt, also das liegt vor allem auch daran, dass er selbst mit seinem Vater sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht hat.
Im Übergang.
Ich glaube, sonst wäre es wahrscheinlich auch anders. Okay. Genau, ja. Bei ihm war es damals dann so, dass mein Opa schwer krank geworden ist und mein Vater dann von heute auf morgen alleine war. Aber wenn das nicht passiert wäre, dann wären wir wahrscheinlich gar nicht mehr mit in der Firma. Ja.
Okay.
Ja, also es war schon kurz vor einer Trennung damals und da hat Papa sich geschworen, er will das nicht so machen wie sein Vater damals. Und davon profitiere ich natürlich.
Wie alt ist dein Papa?
Der ist jetzt 62.
Okay, das heißt aber, ihr macht jetzt ja schon seit 6, 7 Jahren Übergang aktiv.
Ja.
Das dauert auch noch ein bisschen und dein Papa hat da auch Bock drauf.
Ja, er sagt, also er hat im letzten Jahr mit der 4-Tage-Woche gestartet. Oh, also er will sich 62. Jetzt langsam zurückziehen. Die 4-Tage-Woche ist manchmal erfolgreicher und manchmal nicht. Dieses Jahr ist es die 3-Tage-Woche.
Oh, wenn das der Bundeskanzler hört. Das mag der ja gar nicht, habe ich
ja
gehört.
Ja, also es wird immer weniger.
Aber schön, also für dich auch schön. Also, ja. Oder für euch, du hast ja gesagt, ihr habt noch einen Co-Geschäftsführer.
Genau.
Das heißt, dein Papa übergibt aber auch dann wirklich Themen. Der versucht nicht, die Themen in den 3 Tagen zu machen, sondern er sagt, in 3 Tagen habe ich so viel weniger Zeit. Das Thema macht jetzt auch ihr.
Wir sind in den letzten Jahren halt auch krass gewachsen. Und damals lief alles über Papas Tisch irgendwie. Und er hat in den letzten Jahren schon unglaublich viel abgegeben. Das sieht man immer im Tagesgeschäft eigentlich gar nicht so. Aber wenn man dann zurückblickt, sieht man dann, okay, krass, weil die ganzen Personalteam, die sind nicht mehr bei ihm. Die machen Sascha und ich komplett. Natürlich wir haben in den letzten Jahren auch eine Personalabteilung bei uns aufgebaut. Das hatten wir vorher alles gar nicht.
Wie alt ist Sascha?
Sascha ist jetzt, glaube ich, so um die 38.
Also auch jung?
Also auch noch jung, ja.
Wow, cool.
Ja. Genau, und also wir sind jetzt dann quasi ein Team aus 3. Patrick ist auch noch mit dabei, der ist aber noch nicht Geschäftsführer, sondern unterstützt uns im Team.
Aber auch noch relativ jung.
Genau, der ist genauso alt wie Sascha ungefähr und der ist so bei Papa mit. Also Papa kümmert sich gerade, hat so die Vertriebsthemen und die Produktthemen bei sich und natürlich auch, ich sag mal, die ganzen finanziellen Themen und Weiterentwicklungsthemen, aber ich sag mal, Produkte und Vertrieb, das macht Papa zusammen mit Patrick. Das wird Patrick dann auch irgendwann von Papa übernehmen. Und Sascha und ich kümmern uns um Personal, um, gut, bei Finanzen ist Papa noch mit dabei, aber dann auch um E-Commerce, um Marketing. Sascha hat auch noch einen IT-Background, also der macht auch viel IT-Prozesse, hat das ERP-System bei uns mit umgestellt.
Aber das sind 2 Externe. Das heißt, ihr habt quasi 2 von der Familie drin, dein Papa und dich, und die anderen beiden sind extern. Aber also krass, dass dein Vater das so wohlwollend aufgegleist hat. Und ich finde auch 62 ist eigentlich schon ein bisschen zu spät für einen Unternehmer, der so erfolgreich ist, aber ist ein gutes Alter, um sich sukzessive zurückzuziehen. Und zurückziehen wissen wir beide ja auch. Das heißt ja nicht den ganzen Tag golfen gehen. Man findet ja auch schnell andere Hobbys, die Spaß machen und die vielleicht auch ein bisschen auf das Unternehmen weiterhin einbezahlen.
Ja, er hat sich für dieses Jahr auch noch so krasse Sachen vorgenommen. Es war immer sein Traum, dass er einmal um die Welt fliegt.
Ja, super.
Aber dann über Asien, weil dann kann er in, keine Ahnung, China oder in Japan den ganzen Tag arbeiten, fliegt dann abends mit dem Flugzeug von Japan nach Kanada oder in die USA und dann startet der Tag von vorne und dann kann er nochmal den ganzen Tag arbeiten. Also
Unternehmerurlaub.
Ja, also mein Ziel ist es jetzt nicht unbedingt, aber das steht, glaube ich, in dem nächsten Monat an. Da ist er, glaube ich, also ich glaube, da freut er sich richtig drauf.
Ja, das klingt super.
Ja.
Also wirklich, das ist auch, glaube ich, für dich wahnsinnig gut, dass du diese Freiheit hast. Wir haben ganz oft hier auch leider Unternehmensübergaben, die aus einer schweren Krankheit oder aus einem plötzlichen Todesfall heraus entstehen. Das ist ein Riesenvakuum. Das kostet Kunden, das kostet bei den Mitarbeitern auch ganz, also immer eine schwierige Phase, ist nie eine gute Phase, muss man auch sagen. Und deswegen ist das so eigentlich der perfekte Weg. Ja. Also cool, muss man wirklich gut vorziehen.
Aber auch um auf deine Frage zurückzukommen, ich habe ja jetzt nicht die wahnsinnig große Erfahrung. Ich habe auch, als mein Vater mich gefragt hat vor 6 Jahren, kannst du dir vorstellen, Mitgeschäftsführerin zu werden? Das Unternehmen ist ja jetzt groß genug, dass es auch 2 Geschäftsführer hat.
Mit 400 Mitarbeitern.
Ich glaube, da waren wir noch irgendwie so 300 irgendwas.
Ach ja, dann kann man es ja alleine machen.
Da wusste ich auch eigentlich gar nicht, was das genau bedeutet. Also ich bin da auch in den letzten Jahren sehr, sehr stark natürlich nochmal reingewachsen. Aber am Anfang musst du dich schon irgendwie finden. Und gerade wenn du jung bist, nicht die Erfahrung mitbringst, es ist auch irgendwie schwierig, weil du natürlich auch nicht das Feedback kriegst, wie als würdest du dich hochentwickeln, ne?
Ja.
Als würdest du unten anfangen und dann dich so hocharbeiten. Und da muss man sich auch erstmal finden. Und dann macht man natürlich auch die Erfahrung, dass du natürlich nicht von allen immer gleichzeitig gemocht werden kannst und ja, das ja. ist, also da muss man irgendwie dann auch reinwachsen. Ich habe da auch verschiedene Seminare gemacht, ob es jetzt ein Rhetorikseminar war oder ein Führungsseminar. Okay. Habe das dann auch mit den Führungskräften von uns zusammen gemacht. Also wir haben mittlerweile auch ein sehr, sehr cooles Führungsteam bei uns. Hatten auch jetzt in den letzten Jahren viele Wechsel von der älteren auf eine jüngere Generation, sodass wir uns zusammen da auch irgendwie entwickelt haben. Und entwickeln uns da kontinuierlich auch weiter. Mache dazu aber auch noch ein Coaching, nicht cool. regelmäßig, aber so ein paar Mal im Jahr.
Das ist gut.
So, das ist so meins.
Ja. Gab es für dich einen Plan B eigentlich noch, wenn es nicht geklappt hätte? Nee.
Naja.
Also es stand dann auch fest, du machst es und du hast nach wenigen Monaten auch gemerkt, dass das auch in der Firma im Alltag funktioniert mit deinem Vater. Ja.
Also ich konnte mir das immer schon vorstellen.
Okay.
Und ich bin jetzt auch nicht die Person, ich habe jetzt keinen Plan für die nächsten 5 Jahre oder 10. Also ich bin in einer Firma und bin da zufrieden.
Mhm.
Und ich bin der Meinung, es bringt nichts, mir jetzt einen Plan zu machen, wo ich in 10 Jahren stehen will, weil es entwickelt sich eh anders und dann ist man wahrscheinlich nur enttäuscht oder wie auch immer. Sondern ich gucke, wie sich das entwickelt und treffe dann die Entscheidung.
Ich glaube, man kann festhalten, Unternehmer fahren ganz stark auf Sicht. Und wir brauchen ein bisschen weniger Planung in Deutschland, würde ich sagen. Also es ist bestimmt sehr, sehr gut, wenn jemand die Finanzen im Blick hat und auch so Investitionsplanung und sowas. Das mag alles sein. Aber ich denke auch, wir brauchen jetzt nicht wie beim AWD früher so Traumbücher zu kleben. Aktuell müssen wir erstmal gucken, dass wir das, was wir aktuell haben, erhalten und wieder in einen Aufbaumodus kommen. Ja, ja. Nicht in eine Planung. Wir planen ja sehr gerne, habe ich das Gefühl, in der Politik. Vielleicht ein bisschen weniger Planung, ein bisschen mehr machen. Ja. Wäre schon irgendwie auch ganz gut. Wir haben so eine Sektion bei uns, die heißt Lifehacks. Hast du da vielleicht 1-2 Sachen für uns? Gerne auch natürlich mit dem Hintergrund. Ich meine, ihr macht ja coole Sachen. Gerne auch Dinge, die im Alltag angewendet werden können oder irgendwas anderes.
Also ich glaube, einer meiner Lifehacks ist, zu reisen, ins Ausland zu gehen, aber vielleicht auch jetzt aufs Business bezogen, Geschäfte im Ausland zu machen, weil ich finde, dadurch bekommt man so viele verschiedene Perspektiven. Wir waren vor 2 Wochen noch in Kolumbien. Das war auch... Die Motivation der Leute da ist so geil, das macht so Bock, da zu arbeiten. Und dann kommt man wieder nach Deutschland und das Erste, wem man begegnet, ist der Mann an der Passkontrolle, der morgens schon mit dem falschen Bein aufgestanden ist und die Motivation eher im Keller als woanders. So diese einfach offen dafür sein und Dinge mitzunehmen nach Deutschland.
Also du nimmst es für deine Inspiration?
Genau,
für meine
Inspiration,
Seite.
Aber gleichzeitig ist es natürlich auch bei uns ein Paradebeispiel, dass Internationalisierung für Unternehmen und auch für den Mittelstand richtig, richtig gut funktionieren kann.
Ja, genau, ihr müsstet eigentlich auf die Bühne damit. Also ganz ehrlich, hier saßen ja schon viele, viele wahnsinnig gute Unternehmen, die den Sprung auch ins Ausland nicht forcieren und auch nicht angehen wollen. Eigentlich seid ihr ein Paradebeispiel dafür und ihr habt es ja wirklich nachhaltig gemacht mit 12 Standorten. Die Hälfte der Mitarbeiter arbeitet im Ausland. Das ist ja 50% des Umsatzes kommen aus dem Ausland. Genauso muss es ja sein. Es hat nur 20 Jahre gedauert. Wenn wir über 4 Generationen reden, ist das ja wahnsinnig schnell.
Ja.
Also muss man auch mal sagen, dein Vater ist der Internationalisierer dieses Unternehmens. Du bist der Digitalisierer. Das ist schon krass, ne? Also das sind beide Stoßrichtungen, die absolut Sinn machen. Ihr macht das Plattformgeschäft gut. Ihr habt ja nicht den geilsten Online-Shop der Welt. Ihr macht das Plattformgeschäft weltweit wahnsinnig gut.
Der kann aber noch werden, ne?
Der wird noch werden, da bin ich mir ganz sicher. Und auch bei dem anderen Thema seid ihr ganz, ganz weit vorne. Ich habe gesehen, in eurer Produktpalette, ihr habt auch, ich kenne ja dieses WD-40-Spray oder sowas. Das ist ja so ein Allheilmittel gegen alles. Sowas habt ihr auch, ne?
Ja,
und du hast gesagt,
W44C.
W44, und du hast gesagt, euer ist besser.
Ja, genau. Und das hat mehr Wirkstoff drin. Also irgendwer hat mir zu mir gesagt, so ein Jägermeister, da hast du ja, keine Ahnung, x verschiedene Kräuter drin. Bei WD40 hast du dann 40 verschiedene Wirkstoffe da drin und bei uns sind es aber 44.
Okay, deswegen. Okay.
Genau, so kannst du dir das merken. So, ob das jetzt stimmt, lasse ich mal so dahingestellt.
Ich nehme jetzt mit. Also ich finde dieses Spray schon ganz gut. Also vielleicht nochmal ein Lifehack von mir. Egal, wo es zu Hause am Fenster Geräusche macht, an der Tür oder irgendwas anderes. Dieses W44T von euch, also von der Vicon, das löst auch diese Probleme. Einfach kaufen, kostet gar nicht so viel Geld und vor allem hält es ewig lang, weil da muss man nur Kleinstmengen immer raufsprühen. Ja. Damit werdet ihr viel Freude haben. Das kann ich ganz klar so sagen. Wir haben am Ende des Podcasts noch so eine Sektion, 5 Fragen, 5 Antworten, so ein paar schnelle Sachen. Als ich deinen Steckbrief bekommen habe, stand da auch drauf, dass du viel so am Anfang auch Female Empowerment gemacht hast. Du warst ja die erste Frau oder Anführungsposition, hast das alles nachgezogen und Co. So ein bisschen zielen die Fragen auch auf das ab, was ihr so macht. Ne? Kannst ja mal gucken, wie du dich da so schlägst. Deswegen ist die erste Frage auch, Mann oder Frau?
Frau.
Warum?
Weil ich selbst eine Frau bin.
Ah, okay, alles klar. Female first, alles klar, alles klar.
Genau. Ich bin auch tatsächlich mit ganz, ganz vielen Unternehmerinnen mittlerweile sehr gut befreundet und ich merke, was für eine Power dahinter steht. Und also ich mag auch Männer, ne, um das mal so zu sagen.
Aber lässt dem die gleiche Chance auf die Position.
Genau, genau. Ja, für mich spielt das, ich sage, im Business-Kontext keine Rolle, ob man jetzt Frau oder Mann ist. Jeder, der leistet und der performt, der hat die gleichen Aufstiegsmöglichkeiten verdient und das leben wir bei uns im Unternehmen auch so.
Ja.
Aber grundsätzlich würde ich jetzt mit Frauen antworten, ja.
Siehst du wesentliche Unterschiede zwischen Mann und Frau immer noch im Business? Also wo du sagst, das sind Eigenschaften, die finde ich eigentlich ganz gut, weniger gut? Oder ist das eher ein Gefühl?
Ja, ich sehe, also ich glaube, Frauen verkaufen sich immer schon noch mal eher unter Wert.
Würde ich zu 1000% unterschreiben, ja.
Ja, wir haben natürlich auch viele Männer, auch so im Umfeld, wenn ich das beobachte, die immer erzählen, was sie alles Geiles können, was sie Geiles machen und die Frauen sind da halt deutlich zurückhaltender, ne?
Ja, Männer sind, ja, es gibt so einen schönen Spruch, der heißt, glaube ich, Männer sind PowerPoint und Frauen sind Excel. Ich finde, der trifft, da trifft schon ein bisschen
den
was
Den habe ich
zu.
Noch nie gehört, aber nee, ja,
super.
Cool.
Ja. Okay, verstanden. Nachfolge oder Unternehmen neu bauen?
Nachfolge.
Hast also du natürlich auch wahnsinnig gute Erfahrungen gemacht.
Ja, ja, genau. Also man ist natürlich eine privilegierte Situation, weil ich wäre niemals Geschäftsführerin mit der Erfahrung, die ich hatte, woanders geworden. Aber es ist auch eine Verantwortung, die man da trägt für über 400 Arbeitsplätze. Und man tritt natürlich auch in andere Fußstapfen. Ich trete jetzt in die Fußstapfen von meinem Uropa, von meinem Opa und von meinem Papa. Aber ich kann auch meine eigene Fußstapfen hinterlassen. Also es ist ja nicht so, dass ich genau das mache, was die machen, sondern ich bring mich mit ein und wie sagt man das?
Nö, ist es so.
Ja.
Und lässt deine eigenen Fußspuren. Also ich finde die Antwort auch sehr schön, weil du nochmal gesagt hast, das ist eine privilegierte Situation. Das sind ja auch die Diskussionen, die gerade so durch die Medien auch geführt werden. Das stimmt und trotzdem auch in der Konstellation mit den anderen beiden, die du genannt hast, dein Vater. Hättest du nicht gepasst, hätte es dein Vater nicht gemacht, da bin ich mir ganz sicher. Dafür scheint er deutlich zu schlau zu sein. Und das Unternehmen auch so aufzustellen, dass die nächste Generation das kann, auch mit Hilfe links und rechts, ist ja auch ein wahnsinnig schlauer Schachzug. Und ja, vielleicht ist es nicht immer die Bestbesetzung mit der Fachkenntnis oder weil du nicht Chemie studiert hast oder Produktionsabläufe kennst, das mag alles sein, aber am Ende des Tages brauchst du ja auch jemanden, der bereit ist, für dieses Unternehmen sein Leben zu opfern und seine Freizeit zu opfern, das Unternehmen jeden Tag zu leben und den findest du extern sehr, sehr selten.
Ja.
Muss man auch mal fairerweise sagen. Und die Werte, die du verkörperst, auch als Unternehmer, die hast du ganz, ganz oft an deine Kinder weitergegeben und an deine ganz engen Kollegen. Und du willst so ein Unternehmen ganz, ganz oft auch werteorientiert führen. Also bin ich überzeugt davon, dass euer Unternehmen auch gut geführt ist und die Leute das zu schätzen wissen, dass sie auch immer ein offenes Ohr haben bei den Eigentümern. Ich meine, ihr seid die Eigentümer des Unternehmens auch. Ich finde, das hat ein paar Vorteile, wenn der Eigentümer und der Chef dieselben Personen sind, weil ich glaube, Eigentümer versuchen sehr nachhaltige Entscheidungen zu treffen, für die nächsten Dekaden auch teilweise und eingesetztes Management teilweise für den kurzfristigen Erfolg und ich glaube, Mittelweg ist ganz gut.
Ja, man sieht es ja in Konzernen, ne? Wenn es immer nur um die nächsten Jahre geht.
Gerade, und wenn dennoch eine Börsennotierung erfolgt, ist es nochmal eine Ecke schlimmer, weil du es alles ja täglich der Erfolg quasi gemessen wird und alles für ein Shareholder-Value machst. Und machen wir halt eher nicht. Deutschland oder Ausland?
Ausland.
Warum?
Ich bin immer weniger Fan von Deutschland. Ich glaube nach wie vor, dass es ein tolles Land ist.
Ja.
Aber die Entwicklung, in der wir uns gerade befinden, sorgt zumindest bei mir jedes Mal dafür, dass ich immer weniger gerne hier auch ein Unternehmen führe. Also es wird alles viel zu kompliziert, man beschwert sich nur. Und dabei haben uns geht's so gut im Vergleich zum Rest der Welt. Wir haben so viele Möglichkeiten in Deutschland, wir könnten so viel machen, aber man hat immer nur Regeln und es kommen täglich neue Regeln dazu, an die man sich zu halten hat. Und ich finde, die Lebensfreude und vor allem auch die Freude an Arbeit ist hier irgendwie verloren gegangen.
Das ist eine sehr schöne Aussage und ich finde, da sollte man ganz genau zuhören, wenn jemand in deiner Generation, die ja englischsprachig ist, die ganze Welt bereist hat, woanders studiert hat, also auch alle Erfahrungen mitbringt, da muss man jetzt endlich mal zuhören. Wenn jemand, der hier in Deutschland ein hoch erfolgreiches Unternehmen hat, was auch Geld verdient, sagt, wenn ich zwischen Deutschland und Ausland entscheiden müsste, würde ich Ausland nehmen, weil ich selber hole mir Kraft und Inspiration aktuell aus meinen Auslandsreisen und werde jedes Mal, wenn ich zurückkomme, bin ich immer wieder ernüchtert, wie schlimm das hier ist. Das müssen wir ändern. Also bin ich gänzlich bei dir. Wir sitzen auf tollen Potenzialen. Wir sind ein ganz soziales Land mit allen möglichen kostenfreies Studium. Wir haben mit die besten Denker dieser Welt. Also wir könnten, aber wir wollen nicht. Und wir zerreden gern und wir schaffen Feindbilder, die es nicht gibt. Es ist nicht der Wohnungsmieter und der Wohnungseigentümer, das sind keine Feindbilder, es sollte eine Symbiose sein. Genauso wie der Unternehmer und seine Mitarbeiter. Du und ich aus dem Mittelstand, wir kriegen das im Alltag ja überhaupt nicht. Wir sind doch nicht die Feinde unserer Mitarbeiter. Wir verbringen jeden Tag mit diesen Leuten und mögen diese Menschen auch. Und sie sind Teil unseres Lebens. Und dann wird aber ein Bild gezeichnet von einer Arbeitsministerin oder irgendjemand anders, was überhaupt nicht zutrifft. Ja. Oder in einer Erbschaftssteuerdiskussion. Ja, also toll, vielen Dank für die Aussage. Kann ich absolut mit leben und davon brauchen wir mehr. Definitiv. Aktuell investieren oder überleben als Unternehmer in Deutschland?
Das ist ein Mittelweg. Also wir investieren noch sehr viel, haben in den letzten Jahren, habe ich ja auch schon gesagt, sehr, sehr viel investiert. Ich glaube, das ist natürlich auch abhängig von der Position, in der sich dein Unternehmen befindet. Wir sind in der Position, wo wir noch investieren können, überlegen uns natürlich auch sehr, sehr gut, welche Investitionen tätigen wir noch in Deutschland, wo wir natürlich im Ausland da eher noch offener für sind, weil wir da noch merken, da ist das Potenzial da, da können wir noch so viel rausholen.
Da seid ihr auch sehr erfolgreich.
Genau, ja.
Wahrscheinlich in den Margen teilweise auch profitabler als hier in Deutschland. Ja, klar. Dann würde ich natürlich den Euro auch lieber im Ausland machen als in Deutschland. Das kommt ja noch dazu.
Ja. Aber also wir hinterfragen das schon auch mehr, obwohl wir es dann trotzdem meistens noch tun, also investieren in Deutschland. Aber es fällt nicht mehr so leicht, wie es mal gefallen ist.
Online oder offline? Woran hast du mehr Spaß?
Schwierig. Ich glaube, ich möchte mich da gar nicht entscheiden. Muss ich mich entscheiden?
Okay. Du musst dich da nicht entscheiden.
Für uns ist es, also ich komme ja quasi auch aus dem E-Commerce.
Ja.
Deswegen finde ich online richtig cool und wichtig, aber grundsätzlich sehe ich eben auch die Stärke, die wir offline haben. Ja. Und wenn man das jetzt auch alleine, ne, machen wir einen Online-Podcast oder machen wir das offline hier im Studio? Natürlich ist der Podcast später online, aber da bin ich der Fan vom Persönlichen, also von offline. Klar. Ja.
Tausend Dank. Also für die Offenheit, wahnsinnig beeindruckende Story. Was ihr da als Familie leistet, absoluter Wahnsinn. Auch wie ihr euch das quasi, der eine gründet, der andere bringt die Produkte dazu, der nächste macht die Internationalisierung, du bringst jetzt E-Commerce dazu und auch die Lust, dieses Unternehmen weiterzuleiten. Dann irgendwann auch allein verantwortlich, wenn aus der 3-Tage-Woche eine 2-Tage- und 1-Tageswoche wird. Also tausend Dank für die offenen Worte. Bitte bleibe so, bitte versuch, mehr Bühnen auch quasi von dir zu begeistern und geh rauf und erklär dem deutschen Mittelstand, wie man auch im Ausland erfolgreich ist, wie man keine Angst davor hat, wie man Geschäfte im Ausland macht. Und ich bin gespannt. Gerne. Ich glaube, wir sehen uns bestimmt mal wieder. Wir machen den Podcast noch ein bisschen. Von daher tausend Dank dafür, dass du hier warst.
Vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Sehr, sehr gern. Wenn es euch genauso gut gefallen hat wie mir, und davon muss ich auch diesmal wieder ausgehen, dann natürlich kommentieren, liken und followen. Vergesst nicht, Mittwoch ist und bleibt Mittelstars-Tag. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche und sage bis bald.